Erkenne Gottes Plan für dein Leben. Das ist der Titel der heutigen Predigt. Erkenne Gottes Plan für dein Leben. Und der Predigttext kommt aus 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Da heißt es: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir haben das wunderbar gehört von Daniel, diese Botschafter, die wir sind. Und die Frage, der wir uns heute stellen möchten, ist: Wie werden wir Botschafter? Dass wir es sind, ist irgendwo klar. Das wissen wir wahrscheinlich auch. Aber wie werden wir zu wirkungsvollen Botschaftern? Dass eben unser Umfeld das spürt, dass sie das Licht sehen, dass sie ermerken, da passiert etwas, wenn sie mit uns zusammen sind. Und ich glaube, dieser Text beinhaltet ganz, ganz viel von diesem Wie funktioniert das. Und zwar als allererstes dieser Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Nun, das tönt ein bisschen komisch. Das sind eigentlich nicht so die Wörter, die wir brauchen. Klar, es ist noch cool, irgendwie so auserwählt zu sein oder eine heilige Nation, aber Priestertum. Was meint Gott eigentlich konkret mit diesem Vers? Was meint er? Was will er uns damit sagen? Und wenn man es ganz runterbuchstabiert, ich gehe jetzt da nicht zu fest ins Detail dieser einzelnen Begriffe, aber dann steckt da die Sehnsucht Gottes dahinter. Die Sehnsucht Gottes, uns in dieses Göttliche, von ihm Gedachte hineinzusetzen. Und sein Wunsch, ihm zu glauben, statt uns zu glauben. Wir stehen immer wieder in dieser Spannung, dass wir in den Spiegel schauen und unsere Realität, unsere Wahrheit sehen. Denken: Puh, Gott, irgendwie hast du einen Fehler gemacht mit mir. Die Haare sind fort. Irgendwie, ich bin nicht der, der ich gern sein möchte. Und dann kommen diese Zweifel. Und dann kommen diese Selbstlügen, Selbstbetrügungen und irgendwo diese Versuche, sich selbst das zu geben, was man ja denkt, was man braucht. Und man schaut in diesen Spiegel und denkt: Okay, das bin ich jetzt einfach. Und Gott lädt uns ein und sagt: Nein, ich habe eine andere Wahrheit für dich. Nicht deine subjektive Wahrheit, nicht das, was du selber empfindest, gilt in deinem Leben, sondern ich möchte dir eine Wahrheit zusprechen, die viel größer ist. Du bist auserwählt. Du bist königlich. Du bist dieser Botschafter. Und das beginnt, deshalb ist diese Predigt heute so wichtig, an diesem Punkt. Welcher Wahrheit glaubst du? Deiner eigenen? Oder glaubst du dieser Wahrheit, die Gott dir zuspricht? Ich möchte es mit einem Bild erzählen, das ich mit meiner Frau erlebt habe. Meine Frau, die war schneller in mich verliebt als ich in sie. Also ich war ein bisschen blind auf den Augen, oder? Oder blind auf der Pupille. Und dann hat sie begonnen, mich zu umwerben. Und sie hat das gut gemacht. Wir sind heute seit 14 Jahren verheiratet. Also nicht heute, wir sind seit 14 Jahren verheiratet. Wir haben 5 wunderbare Kinder, zu denen werde ich später noch etwas mehr sagen. Aber sie hat das so super gemacht, dass ich gar nicht anders konnte, als zu sagen: Okay, ich lasse mich mal darauf ein, oder? Ich möchte da mehr versuchen. Wie hat sie es gemacht? Als ich eines Tages nach Hause kam, ich habe da in den Gemeinderäumlichkeiten gewohnt, hatte meine Wohnung direkt neben dem Büro vom Pastor. Ich weiß heute noch nicht wieso, aber es war gut. Und sie ging zum Pastor, fragte: Kann ich den Schlüssel haben von Michi seiner Wohnung? Ich möchte den überraschen. Und als ich nach Hause kam, war die ganze Wohnung aufgeräumt. Das war herrlich. Ich dachte: Wann kommt sie das nächste Mal? Oder? Die hat es nötig, meine Wohnung. Ein anderes Mal kam ich nach Hause und da roch es ganz, ganz fein. Das Problem war, ich hatte schon einen Dürüm gegessen. Ich ging in diese Wohnung rein und da hatte Manu für mich gekocht. Selber gemachte Spätzli mit feinem Fleisch. Und ich habe 2 Teller Spätzli auf den Dürüm drauf gegessen. Und ich hasse Spätzli. Ich habe die gar nicht gern. Aber das war so eine Ausstrahlung, wie sie das zubereitet hat, wie sie sich freute über das, dass ich jetzt nach Hause komme und dass sie das für mich gemacht hat. Ich konnte gar nicht anders als 2 Teller Spätzli essen. Später habe ich es ihr dann gebeichtet und gesagt, ich habe gar nicht gern Spätzli. Aber versteht ihr, wenn Jesus sagt, wenn Gott uns sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, oder wie es Daniel erwähnt hat, wir sind diese Botschafter, dann sagt er das nicht, um uns zu knechten und zu sagen, was wir alles noch mittragen müssen. Dann sagt er uns das nicht, weil damit eine Riesenlast auf uns lässt, dass wir eine Riesenlast herumtragen müssen. Sondern er sagt es, weil er uns umwerbt. Weil er sagt, es gibt gar nichts Besseres für dich als das. Hör auf, deiner Wahrheit zu glauben. Vertrau meiner Wahrheit für dein Leben. Und dann beginnt's. Aber da haben wir einfach diese Schwierigkeit. Und ich merke immer wieder, und das mache ich fast täglich, gehe ich in dieser Wahrheit Gottes verloren. Und ich sehe wieder in meinen Spiegel. Und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in diese Verlorenheiten, die uns in Lukas 15 gezeigt werden. In Lukas 15, da werden vier Verlorenheiten angesprochen. Zum einen die ganz große Geschichte, die wir kennen, der verlorene Sohn. Wo der Sohn denkt, ich weiß, was für mich besser ist, und er geht fort von zu Hause, verprasst sein Erbe, und als er merkt, dass er nicht mehr kann, kehrt er nach Hause zurück und sein Vater erwartet ihn. Aber vorausgehend noch diese Geschichte mit dem verlorenen Schaf oder auch die Frau, die diese zwei Geldstücke verliert. Und ich möchte euch das so erklären mit meinen Kindern. Ja, traurig aber wahr, ich habe meine Kinder schon verloren. Und zwar Elea habe ich verloren, als wir zusammen an der Ulma waren. Ich hatte irgendwann dann die Idee, wir könnten doch gemeinsam etwas Kleines essen. Und wo macht man das am besten? In der Olmahalle 9.1, Degustationshalle. Also mussten wir von der Olmahalle 3 ins 9.1 rüber, und auf diesem Weg irgendwo ging sie verloren. Und als wir da ankamen, merkte ich, die Elea ist nicht mehr da. Da haben wir natürlich gesucht, wie sich umsorgende Eltern halt, wie sie ihre Kinder suchen, recht hysterisch. Irgendwann bin ich dann zum Informationsstand gegangen und habe gesagt, hey, ich vermisse meine kleine Tochter. Dann hat sie mich gefragt, ja, habt ihr kein so Band mit der Telefonnummer drauf, ihrem Handgelenk getan? Nächstes Mal mache ich das. Nein, habe ich nicht. Eine halbe Stunde später kam die Erleichterung. Sie haben die Kleine gefunden, sie ist beim internen Polizeiposten, ich konnte sie abholen. Und dann hat sie natürlich geweint, so richtig herzzerreißend, geschluchzt und Papi. Und dann ist sie, und ich habe das richtig ausgenutzt. Ich habe meine Tochter so richtig eng gedrückt und gesagt, oh, so schön habe ich dich wieder gefunden, so schön bist du wieder bei uns. Und irgendwann sagt sie, Papi, ich wollte gar nicht verloren gehen, aber da waren so schöne Röstli. Und dann habe ich noch Säuli gesehen und ich bekam sogar ein Stück Brot. Und plötzlich merkte sie, dass wir nicht mehr da waren. Sie hat es gar nicht gemerkt zu Anfang. Und manchmal passiert uns ja das auch. Wir sind unterwegs im Alltag, in unserem Berufsleben, in der Familie, und irgendwie haben wir zwar den Wunsch, Jesus nachzufolgen, aber plötzlich ist dieser Jesus weg. Wir fühlen uns ihm fern. Und merken, es ist gar nicht mehr so dieses Königliche, dieses Auserwählte, das wir ausstrahlen, sondern irgendwie sind wir verloren gegangen. Und hier ist die super gute Botschaft, Jesus sucht uns. Immer und immer und immer wieder. Wenn wir erkennen, dass wir verloren sind. Dass wir diese enge Beziehung zu ihm nicht haben. Das zweite Bild, das in diesem Lukas gebraucht wird, habe ich die Akira genommen. Ihr kennt sie. Sie ist bei uns als Pflegekind. Sie wurde von der Stadt ihren Eltern weggenommen und wir bekamen die Anfrage, ob wir sie aufnehmen könnten. Und dann haben wir uns da hin und her überlegt und haben uns entschieden, doch, wir nehmen sie auf. Sie darf bei uns aufwachsen wie unsere eigene Tochter. Aber bei ihr wird es irgendwann den Punkt geben, wo sie sich fragt, wieso? Wo sie sich fragt, wieso haben die das gemacht? Vielleicht auch in einer Phase, wo sie mit uns nicht mehr einverstanden ist. Wir alle erleben immer wieder Situationen, wo wir verletzt werden, wo Menschen an uns schuldig werden, wo Menschen uns vielleicht verloren haben. Und auch hier die wunderbare Botschaft, Jesus sucht uns auch in dieser Verlorenheit. Er sucht uns in unserer Verletztheit. Dort, wo wir vielleicht Mauern aufgebaut haben, um uns zu schützen, Jesus ist daran interessiert, dass wir mit ihm beginnen zu sprechen. Wir schauen in diesen Spiegel und denken, das ist unsere Wahrheit, das kann gar nicht sein. Mein Lehrer hat mir in der 6. Klasse und dann später in der Oberstufe, hat mir noch einmal ein Lehrer genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, Michi, du wirst nie einen Beruf wählen, wo du vor Menschen reden musst. Weil du kannst das nicht. Und ich habe Schulvorträge gehalten, es war schlimm. Einmal, das weiß ich auch noch, da hat mir der Lehrer gesagt, der ist zu mir nach vorne gekommen, hat so die Hand auf meine Schulter gelegt und gesagt, Michi, sitz am Platz, da kannst du einfach nicht, das gibt den Einer. Da habe ich Note 1 bekommen. Und ich bin an diesem Platz, das hat er vor der ganzen Klasse gesagt, das hat mein Herz kaputt gemacht. Und das hat ein längerer Prozess dann auch gebraucht, um mit Jesus darüber zu sprechen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie erstaunt dass ich dann war, als Jesus plötzlich sagte, du wirst Pfarrer. Und ich dachte, nein, das geht nicht. Oder? Und ich habe das dann lernen dürfen und müssen, diese Wahrheiten höher zu achten, die von Gott kommen, als meine eigenen. Aber die frohe Botschaft ist die, Jesus will dir begegnen. Er sucht dich in dieser Verletztheit. Das dritte Bild, das ist Joshua. Joshua, das geht gerade nicht mehr, kannst du mir eins weiterschalten? Genau. Joshua, der hat so einen Dickkopf. Ich weiß nicht, von wem er den hat. Auf alle Fälle, wenn der etwas nicht will, dann will er es nicht. Und dann waren wir da in Konstanz, er war noch viel jünger, war glaube ich etwa 3, waren wir in Konstanz, wir wollten für ihn Kleider kaufen und er wollte nicht, er wollte ins Spielzeugladengeschäft. Und dann nachher hat er sich so hinter einen Kleiderständer gestellt, so verschlossenen Armen, so richtig böckelig. Und ich dachte, ja, ich sehe deine kleinen Füße, kein Problem, bleib nur da stehen. Und als ich ihn holen wollte, weil wir die Kleider gefunden hatten, die wir ihm anprobieren wollten, erkannte ich, das ist nur eine Schaufensterpuppe. Und mein Sohn war da in diesem Lago in Konstanz einfach weg. Also bin ich hochgegangen zu diesem Spielzeugladen und ich dachte, ja, du kannst etwas erleben. Und dann habe ich ihn da getroffen? Nein. Die Frau ist auf mich zugekommen, die da verkauft und hat gesagt, suchen Sie einen Sohn? Und ich, ja, genau. Ja, der ist gerade mit einem anderen Mann fort. Und ich so, boah. Die Erlösung kam dann via Lautsprecher, dass sie ein Kind gefunden hätten, das die Sprache, glaube ich, nicht spricht. Und das nicht sagen kann, wie es heißt. Und so, aber wenn ein Papi oder eine Mami sein Kind vermisst, es könnte sein, dass es dabei der Information ist. Ich bin dahin und was sehe ich? Mein Sohn mit einer Glasse in der Hand. Jetzt haben die dem noch ein Glasse gegeben, dem armen Kerl, oder? Ich habe die natürlich gleich weggenommen und selber gegessen. Nein, habe ich nicht gemacht. Aber manchmal gibt es so Situationen, wo wir Gott ganz bewusst davonlaufen. Weil wir einfach denken, ich weiß besser, was für mich gut ist. Meine Ausbildung als Krankenpfleger, das habe ich selbstbestimmt entschieden. Ich wollte nicht, dass mir da jemand reinredet. Ich wusste, was ich lernen will. Ich habe nie Jesus gefragt. Meine ganze Jugendzeit wollte ich eigentlich immer selbstbestimmt unterwegs sein und habe ganz viele Dinge gemacht, wo ich wusste, das gefällt Gott nicht. Aber ich wollte es, weil ich selber wusste, was für mich gut ist. Aber irgendwann erkannte ich, und da sind wir jetzt bei diesem verlorenen Sohn, bei dieser Geschichte, irgendwann erkannte ich, mir geht's nicht gut. Irgendwann erkannte ich, ich habe nicht das, was ich eigentlich suche oder was ich eigentlich will, das, was mich eigentlich zufrieden machen würde. Und ich habe meine Hände wieder ausgestreckt und habe einfach gestaunt, wie Jesus da ist und mich umarmt. Obwohl ich stinke, obwohl ich bin, wie ich bin, obwohl ich ihm ganz bewusst davongelaufen bin, und sagt, so schön bist du wieder da. Das dritte oder das vierte Bild vom Verlorensein, das ist Elisha. Elisha, der hat so diese Art, wenn er etwas nicht darf, dann kann er einem das richtig gut zeigen. Dann kann er so richtig da sein und dir zeigen, du bist im Fall der blödste Papi von dem ganzen Planet. Und er kann 10 Meter hinter dir herlaufen. Und jedes Mal, wenn ich mich dann umdrehe, um zu schauen, ob er noch da ist, dreht er sich auch um, macht... Und für mich ist das dieses Sinnbild geworden von diesem zweiten Sohn in dieser Geschichte, das ich ja auch sehr, sehr gut kenne, der eigentlich bei dem Vater zu Hause ist, der eigentlich auf diesem Hof mitarbeitet oder übertragen gesagt, der in der Gemeinde ist, der zur Familie Gottes gehört, der auch anwesend ist, der mitarbeitet, der sich voll hineingibt. Aber dieser zweite Sohn hat ein Problem. Und zwar in dem Moment, wo sein Bruder zurückkommt, freut er sich nicht mit. Da ärgert er sich an diesem Bruder und sagt sogar zu seinem Vater, als der Vater ihn einlädt, auch mit zu feiern, sagt er zu ihm, dieser dein Sohn. Das ist nicht mehr sein Bruder. Er sagt, dieser dein Sohn. Und ich kann ihm gut nachvollziehen. Jetzt kommt mein Serb auch noch drauf. Das wäre mein Gedanke. Jetzt hat er die Hälfte verprasst. Jetzt kommt meine Hälfte dran. Wenn der wieder da voll eingesetzt und voll integriert und wieder voll akzeptiert ist. Ist es das gerecht? Und wie oft habe ich schon gedacht, und deshalb, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, gell? Habe ich gedacht, wenn ein Jugendlicher bei mir in der Jugendgruppe war und dann nicht bei mir das Gespräch suchte, sondern beim Pastor. Habe ich gedacht, bist du ein blöder Kerli. Oder wenn irgendeiner den Mumm hatte, nicht mich zu fragen, ob ich ihn trauen würde. Boah, da kam dieses Gefühl vom zweiten Sohn hoch. Und ich merkte, das will ich nicht. Und ich habe das Jesus bekannt und gesagt, Jesus, ändere mich, hilf mir, weil das ist auch eine Art Verlorenheit. Schenk mir, dass ich erkenne, wie ich das überwinden kann, wie ich aus dieser Verlorenheit herauskomme. Und heute darf ich es und kann ich es in gewissen Punkten. Was hat mir geholfen? Das Bild von Elias. Elias, er hat so eine offene Art. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe oder ob ihr das schon wisst oder gemerkt habt, aber Elias, eigentlich, wir haben einen Schulweg von nicht einmal 5 Minuten, aber Elias schafft es immer wieder, mehr als eine halbe Stunde zu brauchen. Weil der muss mit jedem reden. Der redet mit der alten Frau, der redet mit der Bäckerin, der redet mit dem Metzger, der redet einfach mit allen. Und dann kommt er immer zu spät. Und das ist ein bisschen mühsam grundsätzlich, aber seine Offenheit, seine offene Art, dieser Blick nach oben und so das Empfänglich für das Leben, das ist die Ermutigung, die ich euch weitergeben möchte heute Abend. Sind wir bereit, wenn Gott sagt, ich habe einen Plan für dein Leben, sind wir bereit zu empfangen, zu hören, uns zu lösen aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Verlorenheit vielleicht? Und zu sagen, okay, dann zeig du mir, was du willst. Zeig du mir, wo mein Platz ist. Zeig du mir, was du mit meinem Leben vorhast. Und dann, glaube ich, dann beginnt es wirklich spannend zu werden, wenn wir uns lösen von diesem Spiegel, wo wir uns selbst betrachten und beginnen, diese neuen Wahrheiten umzusetzen. Und das Erste, das er sagt, ist, du bist hineingerufen, hier in dieser Geschichte aus 1. Petrus Kapitel 2, du bist hineingerufen in eine göttliche Familie, in eine Gemeinschaft, in eine enge, lebendige Community. Da möchte ich dich fragen, mit den Worten von Paulus aus 2. Korinther 13, Vers 5, ist dein Glaube echt? Erkennst du Christus in dir? Oder ist vielleicht alles ein bisschen theoretisch, ein bisschen Theorie in deinem Leben? Ich habe euch ein Bild mitgebracht und ihr zwei müsst still sein. Ihr dürft nicht hineinrufen, okay? Ja, oder nur du, genau, auch gut. Muss man wieder eins weiterschalten. Was erkennt ihr auf diesem Bild? Was ist das? Ein Ei. Ist das wirklich ein Ei? Nein, das ist das Bild von einem Ei. Aha, gemein, gell? Aber manchmal ist es genau das. Der Paulus sagt in diesem 2. Korinther 13, Vers 5, wir sollen unseren Glauben prüfen, wir sollen ihn überprüfen. Eigentlich zwei verschiedene Wörter, die er da braucht, für eigentlich dasselbe könnte man meinen. Aber es geht genau darum, das eine Prüfen meint, wenn wir ein Ei sehen, kann man es essen, sonst ist es kein Ei. Das ist das ganz Praktische. Und das eine meint, das andere meint, das Überprüfen. Wir können zum Beispiel bei einem Ei, darum liebe ich das Bild so gern, oder nehme ich das Bild so gern, das Ei kann man prüfen, ob es gekocht oder noch roh ist, indem man es dreht. Wenn es Schwung bekommt, ist es gekocht, weil dann eine Masse sich dreht. Und wenn der Dotter noch weich ist, dann ist es quasi keine Masse und dann bekommt es diesen Schwung nicht. Das meint überprüfen. Und wenn er sagt, wir sollen überprüfen, ob unser Glaube echt ist, ob das lebendig ist, dann geht es darum, zum einen mit der Theorie zu überprüfen, was sagt denn uns die Bibel, ab wann ist Glaube echt? Wann ist Christus in mir lebendig? Und zum anderen aber auch ganz praktisch. Funktioniert's? Spricht er zu mir? Ich habe eine kleine Geschichte von einem Adler, der gefunden wurde von einem Bauern. Dieser Adler wurde von dem Bauern gefunden und weil der Bauer nicht wusste, was er mit dem machen soll, setzte er ihn einfach zu den Hühnern. Und dann hat dieser Adler begonnen, wie die Hühner zu scharren am Boden, Würmer zu picken, obwohl er eigentlich gar keine Würmer mag. Und eines Tages flog so dieser andere Adler über ihn weg und er dachte, boah, so möchte ich eigentlich auch leben. Das wäre eigentlich auch meine Bestimmung. Das wäre eigentlich cool. Und dann kommt dieser Aufruf, das ist der Aufruf an die Völker Afrikas, die in der Sklaverei gelebt haben. Völker Afrikas, oder wir sagen es jetzt einfach mal Ostschweiz. Oder? Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, aber Menschen haben uns gelehrt, wie Hühner zu denken. Und noch denken wir, wir seien wirklich Hühner, obwohl wir Adler sind. Breitet eure Schwingen aus und fliegt und seid niemals zufrieden mit dem hingeworfenen Korn. Wie funktioniert das jetzt aber, dieses königliche Priestertum? Wie können wir das konkret leben? Ich glaube, und das ist der zweite Punkt, wie wir unseren Plan entdecken, den Gott für uns bestimmt hat. Es heißt nämlich in diesem Text, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch berufen hat. Was müssen wir tun? Wir sollen das verkünden, was er tut. Das ist etwas anderes, als das zu verkünden, was ich tue. Versteht ihr? Wir sollen das verkünden, was er tut. Wie funktioniert das? Ich habe das Jesus wirklich gefragt, schon früher. Und dann hat er mir so ein Bild gegeben oder mich zuerst gefragt und dann ist das Bild gekommen, wie stellst du dir dann so einen Glaube vor? Was passiert da, wenn du so richtig glaubst, wenn du so richtig in diesem Plan Gottes drin bist? Und dann kam dieses Bild vom Porsche. Dachte mir, genau so muss Glaube sein, oder? Das verstehen jetzt vielleicht die Männer ein bisschen besser, als, nein, ich will da keine Vorurteile haben. Aber ich stellte mir so vor, im Glauben unterwegs zu sein, so diese Kraft von Jesus im Alltag zu erleben, diesen Plan Gottes für mein Leben. Das ist wie wenn du mit dem Porsche auf der Autobahn rasest und alle schauen so, wow. Und du links und rechts und an allem vorbei. Und dann dachte ich, genau so wäre es, Jesus, das wäre cool. Und sagte, gutes Bild, Michi. Das Problem ist, bei dir sieht es eher so aus. Und ich habe gemerkt, sehr vieles in meinem Glaubensleben leiste ich. Sehr vieles von dem, was ich als Plan Gottes verstanden habe, theoretisch, mache ich jetzt einfach selber. Ich erlebe gar nicht so stark, wie Gott wirkt, sondern ich merke, wie ich immer wieder mehr wirken muss, soll, tue. Und vielleicht noch ein anderes Bild, was uns dann auch ein bisschen auf die Lösung bringt. Erkennt ihr, was hier drauf ist, welche biblische Geschichte? Das Kamel durchs Nadelöhr, genau. In dieser Geschichte vom Kamel durch das Nadelöhr, da sagt Jesus zu einem reichen Jüngling, der zu ihm kommt, der zu ihm kommt und fragt, wie komme ich jetzt dazu in dieses Reich Gottes, in diese Gegenwart, in diese Beziehung, sagt er, du musst alle Gebote halten. Sagt er, ja, mache ich. Du musst aber auch Vater, Mutter, ja, das mache ich auch. Dann sagt er zu ihm, dann geh, verschenke alles, was du hast und komm und folge mir nach. Und dann geht dieser reiche Jüngling ziemlich gedämpft weg. Und dann sagt Jesus diesen Vers, eher kommt ein Reicher durch das eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und unmittelbar nach diesem Kapitel kommt Kapitel 18. Und da ist der Zachäus auf dem Baum. Jesus lädt sich selbst bei ihm zum Essen ein. Und dann passiert etwas in dieser Gemeinschaft mit Jesus. Plötzlich kommt nämlich Zachäus, und wir lesen nicht genau, was alles passiert ist, aber plötzlich kommt Zachäus und er verschenkt alles. Gibt sogar noch zurück, was er unrechtmäßig erworben hat. Also das, was er eigentlich Jesus sagte, was nicht möglich ist, wird im Kapitel später sichtbar möglich. Und zwar mit einem ganz kleinen Unterschied. Es gibt da diesen Vers, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und wir müssen lernen oder dürfen lernen, und das geht es darum, in diesem Prozess Gottes Plan für unser Leben zu entdecken, dass er der Wirker sein möchte in unserem Alltag. Dass er der sein möchte, der uns hilft, der uns immer wieder Inspiration gibt. Ja, wie funktioniert das? Ich bete ganz viel für meine Frau, für meine liebe Frau, für meine lieben Kinder, und so bete ich, als wir gerade wieder mal einen Streit haben oder hatten, eigentlich immer noch haben, also gehabt haben jetzt heute, bete ich, oh Jesus, schenk, dass meine Frau endlich versteht. Oder? Kennt ihr? Oder geht ja auch umgekehrt, oder? Dass mein Mann endlich versteht. Und während ich so bete, merke ich plötzlich, dass Jesus zu mir spricht und sagt, Michi, wann hast du das letzte Mal deine Frau so richtig verführt? So richtig umschwärmt, ihr so richtig mal so ihr Gutes getan. Du kennst ihre Liebessprache. Wann hast du das letzte Mal in ihrer Liebessprache sie beschenkt? Und zu meinem oder zum Geständnis muss ich sagen, schon lange nicht mehr. Und dann habe ich diesen Auftrag von Jesus verstanden. Ich habe nicht mein kleines Portemonnaie, auch nicht mein großes, sondern mein Konto mitgenommen und habe einfach gesagt, Jesus, was es kostet, kostet. Und dann sind wir einen ganzen Tag miteinander in den Ausgang. Und ich habe ihr von morgen bis zum Abend immer wieder gesagt, ich habe sie so gern. Ich habe ihr Blumen gekauft, wir sind mega dick gegessen, haben einen guten Wein getrunken, einfach so richtig, um mir zu zeigen, du bist mir das Wichtigste, Wertvollste überhaupt. Ohne dich, oh, ich könnte mir das nicht vorstellen. Und wisst ihr, was passiert ist? Mein Gebet wurde erhöht. Also, ich war eigentlich quasi die eigene Gebetserhörung. Aber nicht einmal unbedingt, weil sich meine Frau verändert hat, sondern weil ich plötzlich glücklich war und plötzlich der Mann sein konnte, der meine Frau braucht. Manchmal müssen wir uns einfach auf das einlassen und dann erleben wir diesen Motor. Dann erleben wir, wie Gott Dinge möglich macht. Oder ein anderes Mal, weil ich viel unterwegs bin, habe ich auch gebetet für meine Kinder und plötzlich habe ich das Reden von Jesus gehört und er sagt, mach etwas ganz Spezielles mit deinen zwei Ältesten. Die haben so ein bisschen eine schwierige Phase gehabt in der Schule. Da habe ich natürlich auch wieder gebetet, Jesus, mach doch einfach, dass es einfach funktioniert in der Schule. Hilf deinen Lehrer und hilf meinem Kind und einfach so, oder? Und dann höre ich wieder, wie er sagt, mach etwas Spezielles mit deinen Kindern. Und dann habe ich so die Idee gehabt, ich könnte mit ihnen ins Alpamare, ich habe noch so Gutscheine gehabt. Und dann bin ich mit ihnen ins Alpamare und als ich da runterfuhr, merkte ich einfach, wie Jesus mir sagt, und jetzt bist nicht streng, sei einfach ein cooler Papi. So, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie du dir cool vorstellst, aber einfach so, für mich war das, ich verhalte mich selber kindlich. So finde ich es cool, oder? Nicht so streng, das darf man, oh Scheibe, und dann nahm ich der Bademeister raus. Und der hat mich so richtig vor meinen Kindern angeschnorrt. Weiß nicht mehr, wie man das auf Hochdeutsch sagt. Und so richtig abgemacht und gesagt, so verhalte man sich nicht als ein Erwachsener. Und ich bin immer röter und röter geworden, immer weiter nach hinten ging die Röte. Und war am Boden zerstört. Ich dachte, nein, jetzt mache ich extra etwas. Und jetzt beim Heimfahren sagen meine Söhne, so, Papi, heute der coolste Moment ist gewesen, wo der Badmeister die zusammengeschissen hat. Und ich merke so, das hat uns verbunden. Und komischerweise, ab diesem Moment waren die Probleme weg. Ich weiß nicht wieso, was Jesus genau gemacht hat. Aber manchmal dürfen wir uns auch herausfordern lassen und einfach auf das hören, was Gott sagt. Und dann werden wir zu diesen Botschaften für unsere Kinder, für unsere Familie, für unsere Freunde. Das Dritte, was wir aber dann lesen, wenn wir diese Botschaften sind, wir verkündigen ja die Tugenden von ihm, sagt er, wir sind berufen aus der Finsternis in ein wunderbares Licht. Wir sind berufen aus dieser Finsternis in ein wunderbares Licht. Und mir kommt einfach in diesem Zusammenhang immer wieder diese Geschichte vom Lazarus in Sinn. Lazarus, das war eigentlich ein armer Kalb. Wenn wir uns das überlegen, wir sind Freunde von Lazarus, das wird in dieser Geschichte vom Lazarus so erklärt, Jesus war ein besonderer Freund von Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha. Und dann liegt er todkrank auf dem Sterbebett. Und sein letzter Wunsch war es quasi, holt mir meinen Jesus. Und dann ist Jesus da auf der anderen Seite irgendwo in einem Dorf. Und was sagt er? Ich komme jetzt nicht, ich komme vielleicht noch später. Und dann denke ich wieder in diese Situation vom Lazarus und denke so, hä? Jesus, jetzt dachte ich, du bist mein Freund. Und manchmal geht es uns ja so, oder? Wir sind irgendwo in dieser Situation drin, in unseren Situationen, und irgendwie scheint dieser Jesus einfach abwesend zu sein. Wir beten und es passiert einfach gar nichts. Und da kommt er nicht mal. Sagt kein Wort. Und als ob das noch nicht genug wäre, als Lazarus dann starb, ist er ja eigentlich im Paradies. Er hat es geschafft. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir die Ewigkeit versprochen. Und haben wir diese Heilsgewissheit, dass wir bei ihm sein dürfen, wenn wir mal sterben. Also er war in diesem Paradies. Er hat es geschafft. Und jetzt kommt der Clou. So, jetzt gehe ich und hole Lazarus zurück, sagt Jesus. Geh zurück, holt Lazarus aus dem Paradies wieder zurück. Nur damit ihn alle wieder umbringen wollen. Wenn wir diese Geschichte lesen, ist wirklich crazy. Und dann lebt er wieder, aber nicht einfach so, sondern er kommt dann so in diesen Tüchern eingewickelt aus dem Grab raus, oder? Und dann sagt Jesus, und jetzt nehmt ihn diese Binden ab. Ja, wie ist ein Toter unter diesen toten Tüchern? Ziemlich nackt. Dann steht er noch von Nacht vor versammelter Mannschaft. Und ich denke dann so, wer braucht so einen Freund? Ist ein bisschen komisch gefragt, ich weiß. Aber vielleicht hilft es uns mal. Wer braucht so einen Freund wie Jesus, wenn der mit einem solche Dinge durchzieht? Andersherum gesagt, hat Jesus auch nie gesagt, dass er unser Freund sein will, damit wir an unser Ziel kommen. Er lädt uns ein, dass wir seine Freunde sind und er mit uns an sein Ziel kommt. Und das ist dieser Schlüssel in diesem Kapitel vom Lazarus. Lazarus hat das erlebt, und das lesen wir ganz oft in diesen Aussagen von Jesus, weil durch das, was Jesus mit Lazarus gemacht hat, das hat ihn auch nicht kalt gelassen, den Jesus. Es hat ihn auch traurig gemacht. Aber er sagt immer wieder, ich mache das, damit ihr glauben lernt. Und liebe Freunde, das ist wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt, wenn es darum geht, Gottes Plan einzunehmen für unser Leben, Ja zu sagen, von dieser Finsternis in ein wunderbares Licht hineingenommen zu werden, dass es dann nicht mehr um unseren Willen geht, sondern um seinen Willen. Wir beten das, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann geht es darum, dass wir aus diesem Finsternis in ein Licht hineingestellt werden. Und da sieht man alles. Ihr seht, ich bin kein perfekter Vater, nicht mal ein perfekter Ehemann. Aber ich erlebe es immer wieder, wie Jesus mich trotzdem braucht. Und das ist das Geniale. Und ich erlebe es immer wieder, wie Jesus beim Menschen Glauben weckt, durch die Geschichten, die ich mit Jesus erleben darf. Und das ist es, was er auch mit deinem Leben tun möchte. Es braucht Mut, es braucht Entschlossenheit, es braucht ein sich hineinnehmen lassen in diese neue Wahrheiten, sich führen lassen. Aber ich kann euch sagen, das ist nicht überfordernd. Es ist auch nicht druckmachend, sondern in allererster Linie, und das war Punkt 1, ist es diese Einladung in diese Gemeinschaft mit Jesus. Und als Zweite wird er dich befähigen, er wird dir seine Kraft schenken, dieser Porsche-Motor. Und dann wird er dich immer wieder näher an das heranführen, dass er sagt, bist du jetzt bereit, Ja zu sagen für meinen Willen? Und ich mache uns Mut, da immer wieder neue Schritte zu tun. Ich bete zum Schluss. Danke, Jesus, für alles, was du tust in unserem Leben. Dass wir dürfen mit dir unterwegs sein und dass es einfach nie langweilig wird. Danke, offenbart sich der Plan, den du mit uns hast, immer wie mehr. Und dürfen wir immer mehr erkennen, was du mit uns willst. Aber danke, dass zuallererst einfach dein Ruf für uns gilt, dass wir in die Beziehung zu dir dürfen eintauchen, in eine lebendige Beziehung. Und du siehst, wo wir vielleicht gerade auch eine Verlorenheit da haben in unseren Herzen. Wo wir irgendwo verloren gegangen sind, weil es Unachtsamkeit war, weil wir verletzt worden sind oder ganz bewusst auch dir vorgelaufen sind. Und Jesus, ich möchte dir sagen, hilf mir. Hilf mir immer wieder in diesen Verlorenheiten, dass ich dich finden darf. Dass ich deine Arme und deine Hände, die sich mir entgegenstrecken, immer wieder ergreifen darf. Ich möchte noch mehr in das hineinkommen, in die Berufung, die du für mein Leben hast. Ich möchte immer mehr noch in das hineinkommen, dass ich aus deiner Kraft herausleben darf, nicht aus meiner. Und ich will immer mehr lernen, Jesus, dass nicht mein Wille soll geschehen, sondern dass ich deinen Wille erkennen darf und auch ein Ja bekomme für das, was du mit mir willst. Bitte dich um den Segen für jedes Einzelne, der das jetzt einfach auch mitbettet hat. Und bitte dich darum, dass du führst und leitest, kraftvoll, Jesus. Und dass wir erleben dürfen, wie du uns einfach nie von der Seite weichst. Amen.